Ja, hallo auch von meiner Seite aus. Ich freue mich außerordentlich, dass ich heute für uns predigen darf. Heiße euch alle herzlich willkommen. Und der Christoph hat es ja bereits gesagt, gerade eben ist Weihnachten sehr, Weihnachten steht vor der Tür. Ich freue mich sehr auf Weihnachten, das lasse ich mir auch nicht irgendwie die Freude vermiesen. Und dieses Jahr ist, finde ich zumindest, wieder mal sehr schnell vorbeigegangen. Es war ein recht außergewöhnliches Jahr mit vielen Herausforderungen und vielen unerwarteten Dingen, die passiert sind. Und ja, wir sind gerade auch mitten in der jährlichen Erkältungszeit und deswegen habe ich auch was mitgebracht. Eine Packung Ibuhexal, akut 400 Milligramm. Die habe ich in letzter Zeit öfters mal genommen, weil ich Kopfschmerzen hatte in den letzten Wochen öfters mal. Da sind 20 Filmtabletten drin und außerdem noch was anderes, nämlich eine Packungsbeilage. Und ihr könnt sehen, die ist ziemlich groß, ja, und beidseitig bedruckt, ziemlich klein bedruckt. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch sich mal die Mühe gemacht hat, so eine Packungsbeilage mal komplett durchzulesen. Also ich habe das tatsächlich gemacht. Ich habe mich neulich mal hingesetzt und habe das mal wirklich durchgelesen, von vorne bis hinten, Vorder- und Rückseite. Und ja, und ganz besonders interessant fand ich Absatz Nummer 4, Risiken und Nebenwirkungen. Und da habe ich ja ganz interessante Dinge gelesen, Magen-Darm-Geschwüre, Angstgefühle, Atemnot, Hörprobleme, Sehstörungen, Magen-Darm-Blutung und Durchbruch. Ja, ich höre lieber auf, ne? Also das hört sich an wie die Liste des Grauens, ne? Habe ich dann schnell weggepackt und dann habe ich mir gedacht, naja, Gott sei Dank gibt es ja auch noch andere Medikamente gegen Kopfweh. Und wenn ich die nicht so gut vertrage, dann lasse ich es einfach bleiben und nehme was anderes, wo ich besser vertrage. Ja? Und Gott sei Dank haben wir ja diese Möglichkeit auch bei anderen Dingen, dass wir ja wechseln können, viele Sachen. Zum Beispiel, wenn mein Stromanbieter die Preise erhöht, dann hat es ja auch ungünstige Nebenwirkungen für meinen Geldbeutel. Und dann kann ich das ja auch unter Umständen bleiben lassen bei diesem Anbieter und zu einem anderen wechseln. Also wir haben bei vielen Dingen die Wahl und das ist ja auch gut so. Und ja, es einfach bleiben lassen. Es einfach bleiben lassen, wenn ich Nachteile habe, wenn ich Nebenwirkungen habe, die mir zu heftig sind. Das ist ein Thema. Das hat auch den Apostel Paulus beschäftigt, und zwar in Bezug auf die Gemeinde in Thessalonich. Paulus hatte nämlich damals die Sorge, die Thessalonicher könnten es ja einfach wieder bleiben lassen mit dem Glauben an Jesus Christus, weil die Nebenwirkungen in Form von Verfolgung und Anfeindung vielleicht zu heftig sein könnten. Und das hat Paulus keine Ruhe gelassen, das hat ihm Kopfschmerzen bereitet. Und er hat sich große Sorgen gemacht um die Gemeinde in Thessalonich. Und er schreibt im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Darum ertrugen wir es nicht länger und beschlossen, in Athen allein zurückzubleiben und sandten Timotheus, unserem Bruder, und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, damit nicht jemand wankend würde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass uns das bestimmt ist. Denn schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist und wie ihr wisst. Darum habe ich es auch nicht länger ertragen und habe ihn gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Nun aber ist Timotheus von euch wieder zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und euch danach sehnt, uns zu sehen, wie auch wir uns nach euch sehnen. Darum sind wir, liebe Brüder, euretwegen getröstet worden in aller unserer Not und Bedrängnis durch euren Glauben. Denn nun sind wir wieder lebendig, wenn ihr feststeht in dem Herrn. Ja, was war eigentlich los? In der Apostelgeschichte 17, da lesen wir, dass Paulus auf seiner zweiten Missionsreise nach Thessalonich kam. Das ist das heutige Thessaloniki im Norden Griechenlands. Da habe ich noch einen kleinen Kartenausschnitt dabei, da oben, da seht ihr das. Also es ist recht nah an der Grenze zu Bulgarien bereits. Hier unten ist Athen. Das nur so nebenbei, dass man ungefähr weiß, wo das eigentlich liegt. Ja, Paulus kam also nach Thessalonich, damals Thessalonich. Und es passierte das, wovon jeder Missionar eigentlich nur träumen kann. Ja. Er predigte in der Synagoge das Evangelium und zahlreiche Menschen kamen zum Glauben. Wundervoll. Und Paulus gründete eine Gemeinde in Thessalonich. Also ein Riesenerfolg, ja, für ihn als Missionar. Aber es passierte auch noch was anderes. Wie so oft gab es Anfeindungen und Widerstand gegen die Botschaft des Evangeliums. Und die Bewohner Thessalonichs zettelten einen Aufstand an und gaben den Christen der Gemeinde dafür die Schuld und hetzten dann die Obrigkeit der Stadt gegen die Christen in Thessalonich auf. Und die Situation war dermaßen explosiv, dass Paulus und seine Mitarbeiter fliehen mussten. Das hatte zur Folge, dass Paulus diese recht junge Gemeinde inmitten dieser explosiven Situation zurücklassen musste. Und es hat ihm keine Ruhe mehr gelassen. Ja, wie geht's denen dort? Wie kommen die denn zurecht? Wie läuft es dort mit den Verfolgungen? Fallen die jetzt vielleicht vom Glauben ab? Wegen dem Druck von außen. Ja? Und deswegen hat er es nicht mehr ausgehalten und sandte Timotheus, einen seiner engsten Mitarbeiter und Vertrauten. Und hier zeigt sich auch Paulus' große Fürsorge, die er für die Gemeinde hatte. Er gibt sich nicht damit zufrieden, die Gemeinde einfach Gott anzubefehlen, was er natürlich auch in seinen Gebeten tat, sondern er will es aus erster Hand wissen. Er will wissen, was da los ist, aus erster Hand. Und Timotheus sollte die Gemeinde ermahnen und stärken. Und das griechische Wort Parakaleo für ermahnen, das kann auch ermutigen und trösten heißen. Also das hat die Gemeinde in dieser Situation dringend nötig gehabt. Und Timotheus hatte mit Sicherheit auch seelsorgerliche Aufgaben. Ja, und ich finde diese Fürsorge von Paulus beispielhaft und vorbildhaft und habe mich auch gefragt, ja, wie das bei mir ist und bei uns. Ja, achten wir auf bedrängte Geschwister? Haben wir da auch Anteilnahme? Natürlich ist es nicht so wie in Thessalonich damals. Wir werden solche Sachen in unserem Alltag jetzt nicht erleben in dieser Art und Weise, ja? Dass wir ins Gefängnis kommen, dass uns Hinrichtung droht oder Folter. Das werden wir in unserem Alltag hier nicht erleben. Ich kann hier rausgehen und Bibeln verteilen, ich werde deswegen nicht verhaftet werden. Außer wenn ich vielleicht gegen die Ausgangssperre verstoße, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Aber wir können ja trotzdem auch andere Arten von Bedrängnisse erleben, auch wenn es nicht so gefährlich ist, dass wir um Leib und Leben fürchten müssen und fliehen müssen wie Paulus. Wir können auf andere Art und Weise Bedrängnisse erleben. Anfeindung, Spott, Häme, Ausgrenzung. Und auch das sind Dinge, die eine Art von Bedrängnisse sind. Ja? Und es kann uns im Bekanntenkreis passieren, am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni, im Sportverein und sogar in der eigenen Familie. Und das sind alles Dinge, die ich selber schon entweder persönlich erlebt habe oder aus meinem Umfeld mitbekommen habe, dass es sowas gibt. Und es kann bei Betroffenen Frust, auch Ängste, Zweifel, Bitterkeit auslösen. Und dann habe ich mich auch gefragt, ja, stärken und ermutigen wir uns gegenseitig und trösten wir uns dann auch auf so eine fürsorgliche Art und Weise wie Paulus und Timotheus. Und ja, wie tragen wir dazu bei? Oder was können wir, was kann ich, was kann jeder Einzelne dazu beitragen, dass wir uns gegenseitig stärken und ermutigen? Oder denken wir manchmal vielleicht ein bisschen zu schnell, naja, Gott wird sich schon um den kümmern, ich bete für ihn, aber anrufen oder nachfragen, das mache ich jetzt mal nicht. Oder wäre es vielleicht manchmal angebracht, vielleicht doch nachzuhaken, lieber mal öfters nachzuhaken, zum Beispiel mal zu fragen, wie ist das bei dir eigentlich? Machen sich deine Kollegen immer noch über deinen Glauben lustig? Hast du da immer noch Spott und Häme? Oder werden immer noch blöde Witze gemacht über dein Kreuz, das du trägst? Wie ist das mit deinem Ehemann? Versucht er immer noch, dir deinen Glauben auszureden? Und ich dachte, vielleicht haken wir manchmal ein bisschen zu selten nach. Kann man ja mal drüber nachdenken, ob man vielleicht nicht hin und wieder einmal mehr nachfragen sollte, wie es dem anderen geht. Und der Glaube ist was Dynamisches. Das ist ja nichts Statisches. Der Glaube ist einmal da und dann bleibt er immer so, wie er ist. Das ist nicht so. Der Glaube, der wird angefochten, angefeindet. Und deswegen braucht der Glaube auch regelmäßig Ermutigung und Stärkung. Und da geht es gar nicht darum, dass wir jetzt in Lebensgefahr sind wegen Verfolgung oder so. Wir können auch mit anderen Umständen konfrontiert sein, die unseren Glauben erschüttern. Und das Gute ist, dass wir im Gegensatz zu Timotheus müssen wir uns in der Regel nicht in Lebensgefahr begeben, um andere zu stärken oder um Fürsorge für Geschwister zu leisten. Weil wir müssen uns ja auch mal vor Augen halten, Timotheus, der ging nach Thessalonich zurück in eine Stadt, in der gerade Christen verfolgt wurden und in eine Stadt, in der er selbst bekannt war. Er war ja schon vorher dort mit Paulus. Er hat sich ja in Lebensgefahr gebracht. Er kann ja dort wiedererkannt werden. Und wir müssen ja auch keine ausgebildeten Seelsorger sein, um andere zu stärken und zu ermutigen. Oftmals reichen ja auch schon kleine Sachen. Einfach jemandem zuhören, jemanden ausreden lassen, mit jemandem zusammen beten. Oder ein einfacher Telefonanruf. Damit kann man auch schon viel bewirken. Einfach, wenn Menschen erleben, ich bin nicht völlig egal. Ich bin nicht egal. Es ist nicht völlig egal, wie es mir geht und was bei mir los ist. Und in den folgenden Versen, in 3b bis Vers 5, da macht Paulus uns auf zwei wichtige Dinge aufmerksam. Erstens, dass Anfeindung wegen unserem Glauben, das kann uns alle treffen, uns alle. Paulus schreibt ja in Vers 3, uns sind diese Bedrängnisse, die sind uns bestimmt, das ist uns quasi vorherbestimmt. Es ist überhaupt nichts Außergewöhnliches, sondern etwas Naheliegendes. Und im zweiten Timotheusbrief, da wird Paulus später dann schreiben, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Und unser Herr Jesus Christus selbst hat ja gesagt, ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen. Also es sind ja ganz eindeutige Aussagen. Und Paulus hat die Gemeinde in Thessalonich auch darauf hingewiesen von Anfang an, dass sie mit Anfeindung und Verfolgung rechnen müssen, dass das Risiko ist. Ja, Risiken und Nebenwirkungen. Und Paulus kannte das ja auf seiner ersten Missionsreise. Da wurde er in Lystra gesteinigt, in Philippi ins Gefängnis geworfen. Die Thessalonicher selbst hatten ja miterlebt, wie er und Timotheus und seine Mitarbeiter fliehen mussten. Und die Thessalonicher selbst hatten es ja dann auch erlebt, wie ihre eigenen Landsleute sie dann verfolgt und angefeindet haben. Möglicherweise der Nachbar oder jemand, der bis vor kurzem noch ein guter Freund war. Ja, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt und dass uns Bedrängnisse bestimmt sein können, dass es nichts Außergewöhnliches ist Und ich halte das auch für wichtig, wenn wir versuchen, Menschen für den Glauben, für Jesus Christus zu gewinnen, dass wir dann diese Möglichkeit der Anfeindung nicht ganz bewusst irgendwie verschweigen. Es geht ja nicht darum, dass wir ein Wohlfühlevangelium weitergeben wollen, sondern wir können Menschen auch ruhig sagen, weißt du, wenn du dich zu unserem Herrn Jesus Christus bekennst, dann kann das auch gewisse Nachteile mit sich bringen. Das kann sein, du wirst angefeindet werden. Es kann sein, du wirst sogar in deiner eigenen Familie künftig irgendwie schief angeguckt werden. Und wir brauchen da aber keine Angst davor zu haben, dass dann jemand deswegen vielleicht das Evangelium nicht annimmt. Paulus sagt ja im 1. Thessalonicher Brief im 1. Kapitel, sie nahmen das Wort in großer Bedrängnis auf. Ich bin überzeugt davon, wenn der Heilige Geist das Herz eines Menschen ernsthaft öffnet für das Evangelium, dann wird dieser Mensch das Evangelium auch annehmen, auch wenn wir ihm dann von Risiken und Nebenwirkungen berichten, die dann eintreffen könnten. Und zwar deswegen, weil der Heilige Geist ihm zu erkennen geben wird, dass das Evangelium die Wahrheit ist. Und die Kraft des Heiligen Geistes, die ist ja nicht zu unterschätzen, die dürfen wir nie unterschätzen. Und sich zu Christus zu bekennen, das kann uns etwas kosten, das kann uns viel kosten. Das kann sogar das eigene Leben kosten, alles. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ja vor kurzem weltweiter Gebetstag gewesen ist für verfolgte Christen weltweit. Und da habe ich hier auch eine Karte gezeigt von Open Doors, eine Weltkarte, wo eingezeichnet war, in welchen Ländern Christenverfolgung herrscht. Und vielleicht war jemand von euch auch da und kann sich noch dran erinnern. Die Karte kann man sich anschauen auf der Homepage von Open Doors und es ist erschreckend, wie viele Länder da rot und orange eingezeichnet sind. Das ist fast der halbe Globus, ja. Und momentan ist es auch so, dass 260 Millionen Christen ungefähr weltweit verfolgt werden, also mehr als eine Viertelmilliarde auf der ganzen Welt. Und da habe ich mich auch gefragt, als ich diese Karte gesehen hatte von Open Doors, ja, vielleicht ist es ja tatsächlich einfach eine Ausnahme, wenn man nicht verfolgt wird oder wenn man nicht angefeindet wird. Es ist ja eine Ausnahme. Und der zweite Punkt, auf den Paulus hier uns aufmerksam macht, ist, uns muss klar sein, wir haben einen Feind. Wir haben einen Feind, der ist aktiv, der versucht uns zu Fall zu bringen, der versucht uns zum Abfall vom Glauben zu bringen. Der Versucher, von dem Paulus hier spricht in unserem Text, der Teufel, hat das Ziel, uns vom Glauben und von Gott wegzubringen. Und dieses Ziel hat er auch heute noch, nicht nur damals zu den Zeiten von Paulus. Ich möchte dazu aber auch ganz klar sagen, das ist ein besiegter Feind. Dieser Feind ist bereits besiegt und daran gibt es nichts zu rütteln. Er kann für eine gewisse Zeit noch in einem gewissen Rahmen Schaden verursachen, ja, aber dieser Feind ist besiegt. Aber was wir wissen sollten, ist, dass dieser Feind, der Widersacher, auch unsere Bedürfnisse versucht, gegen uns zu wenden, um uns zu Fall zu bringen. Ein einfaches Beispiel, als der Versucher den Herrn in der Wüste verführen wollte. Jesus hatte Hunger, ganz natürliches Bedürfnis. Und der Widersacher sagte, ja, dann mach doch, dass die Steine zu Brot werden. So kein Problem. Und ein ganz anderes natürliches Bedürfnis, das ist ja das Bedürfnis nach Sicherheit. Und genau dieses Bedürfnis nach Sicherheit, das war ja der Gemeinde in Thessalonich abhanden gekommen. Sie waren nicht mehr sicher. Sie wurden verfolgt und angefeindet. Also wir sehen, wie der Widersacher da ansetzt, ja. Und in einer so gefährlichen Situation, da können ja auch schnell mal Fragen kommen, die sicherlich ihr alle auch kennt. Solche Fragen wie, ja, wo ist denn Gott jetzt eigentlich? warum lässt Gott das jetzt eigentlich zu? Wann greift Gott denn endlich ein? Oder haben wir vielleicht irgendwie Gott verärgert? Wir müssen ja auch uns vor Augen halten, diese Gemeinde in Thessalonik, das war noch eine sehr junge Gemeinde, die stand relativ frisch und neu im Glauben. Die waren ja nicht schon 30 Jahre lang im Glauben verwurzelt. Und der Feind kann solche Gegebenheiten nutzen, um Zweifel zu säen und auch unser Vertrauen in den Herrn zu erschüttern, in seine Liebe zu uns oder darin, dass er für jeden von uns einen guten Plan hat. Und wenn ich jetzt wieder auf die Nebenwirkungen zu sprechen komme, es ist ja aus menschlicher Sicht ist es ja völlig nachvollziehbar, dass ich eine Entscheidung wieder rückgängig mache, wenn ich merke, ich habe deswegen jetzt nur Nachteile und Probleme. Und wenn, dann, ja, warum soll ich das dann weitermachen? Warum soll ich das weiter einnehmen hier die ganze Zeit, wenn ich merke, ich habe da nur Probleme und mir bekommt das nicht? Dann kann ich mir doch auch was anderes verschreiben lassen und wie ich eingangs bereits sagte, dann lasse ich es eben wieder bleiben. Und als Christ kann ich ja dann solche Gedanken zum Beispiel haben, wenn ich jetzt nicht Christ wäre, dann wäre die ganze Situation einfacher für mich. Dann hätte ich jetzt diese Probleme nicht. Ja, und deswegen sandte Paulus Timotheus nach Thessalonik, um die Gemeinde dort zu unterstützen, dass der Versucher sie nicht wieder zum Abfall bringt, durch Zweifel und durch diese Dinge, durch diesen Druck, den sie gerade erleben müssen, wo sie gerade durch müssen. Und es ging ja um alles. Das müssen wir auch nochmal ganz klar sagen. Es ging ja um alles. Es ging ja darum, ob das Evangelium, das Paulus gepredigt hatte, und ob die Gemeinde in Thessalonik das einfach wieder verwirft. Mit anderen Worten, es ging darum, ob sie jetzt wieder ihre Götzen anbeten, so wie sie es zuvor auch getan hatten. Ja, und wenn wir all das uns mal durch den Kopf gehen lassen, dann ist es einfach wichtig, dass wir als Geschwister uns gegenseitig stärken und ermutigen und auch ermahnen, dass wir gegenseitig füreinander da sind und das tun, wozu Paulus Timotheus nach Thessalonik sandte, dass wir gegen den Versucher zusammenstehen wie ein Mann, wie eine Wand. Und die Thessalonicher, die haben das offensichtlich getan. Denn als Timotheus zurückkam von seiner Reise und Paulus berichtete, wie es in Thessalonik steht, da hat er Gutes berichtet über ihren Glauben und über die Liebe der Gemeinde. Und da finde ich, das sollten wir kurz innehalten und es uns mal durch den Kopf gehen lassen, was für ein Zeugnis diese junge Gemeinde in Thessalonik da gegeben hat. Trotz aller Verfolgung und Anfeindung nahmen sie das Wort in großer Bedrängnis auf und waren ein Vorbild für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia. Diese Verse lesen wir im ersten Kapitel, die Verse 6 und 7, schreibt Paulus das. Sie hielten trotz allen Widerständen fest am Evangelium, was ja aus menschlicher Sicht unlogisch ist, eigentlich, wenn man da nur Probleme bekommt. Aber sie taten es Paulus gleich, derjenige, der ihnen das Evangelium gebracht hatte und gepredigt hatte, der ja zuvor auch bereits Steinigung, Gefängnis, Peitschenhiebe durchlitten hat. Und sowohl Paulus als auch die Gemeinde in Thessalonik, die nahmen sich ein Vorbild an unserem Herrn Jesus Christus, der ebenfalls bereits vorher treu im Leiden alles durchgemacht hat und Gott treu war bis zum Tod am Kreuz. Und ich bin überzeugt davon, ein solches Zeugnis, das kann Ungläubige zum Glauben bringen. Und es kann auch Gläubige in ihrem Glauben festigen, trösten und ermutigen. Das schreibt ja Paulus selber, schreibt es ja. Er sagt ja, dass er selber und seine Mitarbeiter durch das Zeugnis der Gemeinde in Thessalonik getröstet wurden Und Paulus war ja mittlerweile nicht mehr in Thessalonich, er war mittlerweile in Korinth, als er diesen Brief hier schrieb. Aber Anfeindung und Verfolgung, das war ja für ihn völlig normal. Das war ja sein täglich Brot, das gehörte ja zu seinem Missionsdienst dazu. Auch in Korinth ist er wieder vor den Statthalter geschleppt worden und hatte mit Lästerung und Anfeindung zu kämpfen, also egal wo er war. Aber der Bericht über die Thessalonicher gab ihm neuen Mut und wieder neue Kraft, ja, weiterzumachen, wieder neue Energie. Und hier sehen wir doch auch die Kraft, die das Evangelium hat. Die rettende Botschaft des Evangeliums bringt die Thessalonicher dazu, an dieser Wahrheit festzuhalten, trotz allem. Und das wiederum bringt Paulus dazu, ebenfalls weiterzumachen mit neuer Energie, das Evangelium wieder weiter zu predigen, nicht müde zu werden, trotz allem, was sie durchmachen müssen. Weil er sehen kann, hey, das hat einen Sinn, was ich hier tue. Es ist nicht umsonst, meine Arbeit ist nicht umsonst. Es sind wieder Menschen zum Glauben gekommen, es sind wieder Menschen gerettet worden. Und Paulus und die Gemeinde in Thessalonich hatten erkannt, dass ja, die Wahrheit des Evangeliums ist etwas, wofür es wert ist, das alles in Kauf zu nehmen. Und auch wir alle können durch die Art und Weise, wie wir unseren Glauben leben, auch inmitten von Schwierigkeiten, können wir andere ermutigen und trösten. Oder wir können aber das Gegenteil davon bewirken. Wir können auch Bitterkeit nach außen tragen oder aber auf Gott gegründete Hoffnung und Vertrauen. Welches Zeugnis geben wir und welches Zeugnis wollen wir geben? Und welches Zeugnis geben wir, wenn wir mit Nöten konfrontiert sind, mit Leid, mit schwierigen Umständen? Bitten wir dann darum, dass Gott unsere Probleme so schnell wie möglich für uns löst? Ist natürlich legitim, klar. Habe ich auch schon oft gebetet, mache ich auch immer wieder. Aber wir können auch darum beten und Gott bitten, dass er uns inmitten unserer Schwierigkeiten gebraucht, um für andere ein Segen zu sein, eine Ermutigung, dass er uns dazu fähig macht, inmitten der schwierigen Situation so damit umzugehen, dass wir für andere ein Trost sein können, eine Stärkung, ein Vorbild. Ja, liebe Gemeinde, ich komme jetzt zum Schluss und mir ist es wichtig, einfach nochmal darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, dass wir aufeinander Acht geben. Gerade jetzt auch sind die Zeiten schwierig, wissen wir alle. Und viele vielleicht auch einsam. Lasst uns offene Augen und Ohren füreinander haben und einfach aufeinander Acht geben, uns stärken und ermutigen. Und lasst uns auch nicht Geschwister vergessen in anderen Ländern, die Verfolgung durchmachen müssen, wo es wirklich um Leben und Tod geht. Und lasst uns auch danken, dass es bei uns nicht so ist, für diese große Gnade Gottes, dass wir das nicht momentan nicht durchmachen müssen und dass es auch so bleiben darf. Und lasst uns auch in schwierigen Zeiten, auch wenn der Glaube angefochten ist, an dieses vorbildliche Verhalten von der Gemeinde in Thessalonich denken und eine Ermutigung auch und ein Trost für andere sein, indem wir, wie es im Hebräerbrief Kapitel 10 steht, festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Amen.